Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 80. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ich habe neulich eine Studie gelesen, in der die Themen gerankt waren, über die wir hier in Deutschland ungern sprechen. Ganz oben mit dabei war zum Beispiel psychische Gesundheit, Finanzen und Gehalt oder auch Tod und Sterben. Aber ein Thema, das stand ganz unangefochten auf Platz 1 dieser Studie, Sex. Wie kann das sein? Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, wo Werbung, Serien und soziale Medien von Sexualität überflutet werden. Und trotzdem fällt es vielen schwer, ehrlich über die eigene Lust, Unsicherheit oder Bedürfnisse zu sprechen. Wieso sind wir in Sachen Sex und Körperkontakt scheinbar so zurückhaltend?
Hadis Hot Take.
Wir reden zum Beispiel ständig darüber, wie wichtig 10.000 Schritte am Tag sind. Aber kaum jemand spricht darüber, wie gesund Küssen sein kann. Dabei verbrennt ein leidenschaftlicher Kuss nicht nur Kalorien, sondern senkt auch den Stresslevel, stärkt das Immunsystem und macht richtig gute Laune. Vielleicht sollten wir öfter einmal den Schrittzähler beiseite legen und dafür einfach länger küssen. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Denn Sexualität und Gesundheit sind zwei Themen, die oft getrennt behandelt werden, obwohl sie eigentlich eng miteinander verbunden sind. Sex ist weit mehr als Lust. Er kann verbinden, heilen, entspannen oder genau das Gegenteil bewirken, wenn er mit Druck, Scham oder Unsicherheit verbunden ist. Wie wir mit unserer Sexualität umgehen, hat direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden, körperlich wie psychisch. Doch was genau bedeutet eigentlich sexuelle Gesundheit? Und warum fällt es vielen so schwer, sie zu leben oder überhaupt darüber zu sprechen? Genau darum geht's jetzt.
Experte der Woche.
Jana Welch ist eine studierte Sexologin und systemische Sexualtherapeutin. Sie ist in der Einzel- und Paarberatung in Hamburg tätig. Dort betreibt sie eine eigene Beratungspraxis. In ihrer Rolle als Sexexpertin erscheint sie regelmäßig in Zeitschriften, Podcasts und im Fernsehen. Außerdem ist sie die Autorin des Buches Sex That Connects. Ich habe Jana auf einem Event in Hamburg kennengelernt, bei dem sie einen Vortrag gehalten hat und eines darf ich verraten. Der Raum war so rappelvoll, dass die Zuhörer bis draußen Schlange standen. Selbst wenn wir scheinbar nicht gerne über Sex sprechen, scheinen wir zumindest gerne zuzuhören. Ich bin also umso gespannter, was Jana uns heute erzählen wird. Jana, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, um dir alle Fragen zu beantworten, die dir vielleicht schon ganz lange auf dem Herzen liegen.
Dann fangen wir einfach mal mit dir an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Sexologin zu werden? Also war das schon immer ein Thema, was dich fasziniert hat oder was hat dich da getrieben?
In meinem ersten Leben war ich ja tatsächlich Fernsehproduzentin und habe damals Herzblatt als Redaktionsleiterin betreut. Und da war ich immer ganz viel mit Menschen zusammen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen aus München und dachte mir, meine Produktionsfirma ist in München, das ist irgendwie ganz blöd, was mache ich jetzt, welches Thema interessiert mich? Und mir war schon klar, dass ich in Richtung irgendwie Coaching, Beratung gehen will und habe dann auch am eigenen Leib festgestellt, wie wichtig Sexualität ist und was für ein großes Thema. Und es war tatsächlich schon immer ein Thema, das mich sehr interessiert hat. Ich bin relativ frei groß geworden, mit wenig Scham. Mein Vater hatte Nachtclubs und insofern war Erotik und Sexualität nie so ein Thema, das mich so mit Scham überzogen hat. Und dann habe ich zufällig gesehen, die Hochschule in Merseburg bietet einen Studiengang Sexologie an. Und ich hatte keinen Bachelor tatsächlich. Mist, aber das möchte ich unbedingt machen. Und wenn ich was möchte, dann wird das auch passieren meistens. Und dann habe ich denen geschrieben, gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, können Sie einen Bachelor nachholen. Und dann, egal, make a long story short, ich habe tatsächlich meinen Master gemacht, dann 2018, glaube ich. Also das war der erste Studiengang, den es überhaupt in Deutschland gab oder gibt, Sexologie in Merseburg. Und so bin ich Sexologin geworden und habe dann noch eine systemische Ausbildung bei Professor Clement und noch GfK, also verschiedene Ausbildungen, die mich immer gereizt haben. Aber am Ende, weißt du, ist es gar nicht die Ausbildung. Es ist die Neugier auf Menschen, es ist die Fähigkeit, sich einzudenken und vor allen Dingen nicht zu verurteilen, wenn Leute zu mir kommen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann konnte ich ja dieses Buch schreiben, das letztes Jahr exakt vor einem Jahr auf den Markt kam, was auch super ist. Und so kam eins zum anderen.
Ja, schön. Also bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass es den Begriff des Sexologen gibt und dass es sowas wie Sexologie gibt.
Ja, man weiß, es ist ja auch relativ neu und man kennt vielleicht Sexualtherapie oder Sexualberatung. Aber wenn du liest Sexologin, dann haben die meistens studiert oder haben studiert. Und das ist dann der Unterschied. Viele Therapeuten machen eine Ausbildung über mehrere Wochen und oder machen sexokorporell zum Beispiel auch über mehrere. Ich glaube, es geht auch über 2, 3 Jahre. Aber es ist einfach. Sexologie als Studienfach ist sehr interdisziplinär. Das heißt, man bekommt ein umfassendes Bild und kann Menschen gut beraten nach dem Konzept von sexokorporell.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, wenn Menschen zu dir in die Praxis kommen, was beschäftigt die für Themen? Also gibt es da Dauerbrenner, die ganz häufig vorkommen?
Ja, es gibt wirklich Dauerbrenner. Also ich würde sagen, die meisten Menschen kommen zu mir, weil sie sich mehr Lust wünschen. Zumindest einer in der Beziehung. Meistens ist es, und zwar bei 80% aller Paare ist es so, dass sich einer mehr wünscht als der andere. Und es ist ja okay, wenn ein Paar beschließt, wenig Intimität zu leben. Ich möchte gleich am Anfang sagen, wenn ich über Sexualität rede jetzt, dann bedeutet das für mich nicht Penetration. Ist mir ganz wichtig, weil die Leute denken sofort, vor allen Dingen in unseren Breitengraden, sofort an penetrativen Sex. Einer hat mehr Lust. Männer kommen nur dann, wenn das Leid sehr groß ist und sie irgendeine erektile Herausforderung haben. Frauen kommen, weil sie gerne orgasmisch werden möchten, auch mehr spüren möchten, sich fallen lassen möchten. Und manchmal kommen auch Menschen zu mir, die sich einfach informieren wollen. Die sagen, hey, wie könnte ich was verbessern? Also da ist gar nicht das Leid schon da, sondern eher, ich sag mal chinesisch, wie kann ich vorbeugen? Was könnte ich denn verändern? Wie kann ich denn unsere Sexualität spannend halten? Weil tatsächlich ist es ja so, auch in anderen Bereichen bildet man sich fort. Also du machst Workshops für deinen Job, du machst Workshops für alles Mögliche. Aber bei dem Thema Sexualität scheint es so zu sein, dass Menschen noch nicht verstehen oder noch nicht wissen, dass man sich auch da fortbilden kann und meiner Meinung nach auch muss, weil sonst die Beziehung oft leidet. Beziehung ist oft nur so gut, wie der Sex ist.
Ja, wo fängt Sexualität bei dir an? Weil du gesagt hast, es ist nicht ausdrücklich die Penetration, sondern wo fängt es an, wo hört es auf?
Das ist eine sehr private Frage,
Harry. Ja, nicht für dich persönlich, sondern generell in deiner Definition.
Also Sex kann schon sein, wenn mich jemand oder wenn Paare sich nur ansehen. Sexualität kann sein, ein intensiver Kuss. Und das ist ja auch schon die große Möglichkeit, wenn man das versteht und sagt, Sexualität stelle ich mir als buntes Mosaik vor mit vielen kleinen Glassteinen. Und wenn ich von diesem alten Konzept von Sex ist gleich Penetration weggehe, dann auf einmal leuchtet die Sexualität, weil es gibt ganz viele Facetten. Und weißt du, die Menschen sind zu müde, am Abend nach einem langen Tag das ganze Programm zu fahren. Wenn die aber wüssten, wir können ja kleine Sexualitäten leben, nur kleine Sachen, dann hebt sich diese sexuelle Wasserlinie und Menschen fühlen sich auf einmal lustvoll, erotisch, gesehen, begehrt. Und das ist ja viel wichtiger als penetrativer Sex. Oft ist dafür gerade für Frauen einfach nicht erfüllend. Alles geht so schnell, die kommen sowieso nicht, ist ja nicht wirklich prickelnd. Aber viele dienen auch noch dem Mann. Also sie machen es für den Mann, weil er es ja braucht oder weil sie das eben vielleicht glauben. Oder ja, es sind viele Glaubenssätze auch natürlich. Du siehst, wir kommen vom Hölzchen ins Stöckchen.
Ja, es ist Scham spielt ja eine große Rolle. Und wieso ist das Thema so schambehaftet?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, über das Thema Sexualität zu sprechen. Es gibt kein Schulfach. Wenn wir in der Schule darüber sprechen, dann geht es meistens um Krankheiten, Schwangerschaften, aber nicht wirklich um, wie führe ich Beziehungen, wie setze ich Grenzen, wie kann ich Bedürfnisse kommunizieren. Und natürlich ist auch freie Sexualität ist von der Kirche nicht wirklich ist nicht gefördert. Also Frauen, die lustvoll sind, die orgasmisch sind, waren bis vor, ich weiß nicht, wie viel 100 Jahren, 150 Jahren noch Hexen. Also lustvolle Frauen waren nicht beliebt. Und Sexualität diente der Fortpflanzung. Und klar, wenn du nicht gelernt hast, darüber zu sprechen und auch die Eltern sich schwer tun, du vielleicht gar nicht diese Peer Group hast, mit der du reden kannst, dann fällt es dir irrsinnig schwer. Vor allen Dingen dann, wenn du vielleicht einen Partner hast, dem es auch schwer fällt, dann sitzen sich zwei, die normal super kommunizieren bei dem Thema Sex, auf einmal sprachlos gegenüber. Und da kann man dann Räume schaffen und sagen, okay, wir nähern uns an. Es ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns erkenntlich, also uns zeigen können, unserem Partner, wie wir sichtbar werden, wie wir auch schöne Sexualität leben können. Weil woher soll denn der andere das wissen? Jeder hat eine andere Sprache der Liebe und eine andere Sprache der Sexualität. Was dir gefällt, gefällt vielleicht mir nicht. Und dann sagst du es nicht und dann weiß ich es gar nicht. Und dann hat man jahrelang schlechten Sex, dann trennt man sich irgendwann und keiner weiß eigentlich warum. Also Kommunikation ist wichtig, ja.
Absolut. Ist es so, dass Frauen leichter oder häufiger miteinander über Sexualität sprechen als Männer? Also ich habe das Gefühl, dass Männer, jetzt bin ich einer, ich unterhalte mich nicht mit meinen Freunden über Sexualität.
Ja, es gibt da wenig Räume für Männer. Es gibt aber immer mehr Männergruppen, die sind ganz toll, wo Männer sich über Sexualität austauschen können, weil natürlich haben die andere Themen als wir Frauen, meistens. Ich denke schon, dass Frauen miteinander ganz anders kommunizieren. Also wenn ich Frauen sehe, dann nimmst du fünf fremde Frauen und setzt die irgendwo hin. Dann fangen die an zu reden. Und ich würde sagen, nach einer halben Stunde weiß jeder, wer in der Beziehung ist, ob Kinder da sind, welche Themen. Und da geht es gleich ans Eingemachte. Männer, fünf Männer irgendwo in einem Raum sprechen über was ganz anderes.
Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, also Glaubenssätze oder Vorurteile, und mich würde interessieren, was du dazu sagst. Und zwar, der erste Satz ist: Männer wollen immer Sex, Frauen eher selten.
Also dazu gibt es ja Untersuchungen, und tatsächlich wollen Frauen genauso viel Sex und denken auch genauso viel an Sex wie Männer. Aber, und jetzt kommt's, Frauen wünschen sich kreativeren Sex. Das ist so. Wir Frauen wollen einfach neue Dinge erleben. Wir wollen keine Routine. Wir sind viel anspruchsvoller. Und wenn das nicht passiert, und das immer gleich ist und für uns eh nichts drin ist, weil wir eh nicht zum Orgasmus kommen bei der Art und Weise und wir nicht gelernt haben zu sagen, was wir wollen, dann haben wir weniger Lust auf Sex. Aber nicht per se.
Zweiter Satz. Guter Sex passiert von ganz allein, wenn man sich wirklich liebt.
Adi, was in meiner Comedy der Sinnlichkeit?
Nee.
Das ist sehr lustig, was du mich fragst. Wir spielen ja gerade die Lustmacher, die Comedy der Sinnlichkeit. Und das sind genau die Glaubenssätze, die ich abfrage bei meinem Publikum. So lustig. Deswegen dachte ich, was in meiner Show? Der zweite Glaubenssatz muss spontan passieren. Frage ich immer ab, ist tatsächlich so, dass Leute das glauben? Meiner Meinung nach ist es viel besser, sich für ein erotisches Erlebnis zu verabreden, gerade dann, wenn wir so viel im Alltag haben, wenn wir Kinder haben, etc. Und dann aber den Raum offen lassen und sagen, hey, da kann Magie passieren. Da muss gar nichts passieren. Da kann alles sein. Und wenn es eine schöne Massage ist, vielleicht eine genitale Massage mit viel Zeit, mit Musik, wir tanzen nackt. Also alles kann passieren in diesem erotischen Raum. Und wenn du jetzt mal an Affären denkst, die sind ja heiß oft und die finden immer mit Verabredung statt. Da sagt keiner, ja, ist ja nicht spontan. Nee, ist nicht spontan. Und die Leute freuen sich drauf und die ziehen sich an und weißt du, es wird zelebriert. Aber es wird in Beziehungen oft so als negativ abgetan, weil die Vorfreude nicht so da ist. Also, das heißt, wie gestalte ich zukünftig solche Dates, solche Date Nights, damit sie aufregend sind? Wie viel Mühe gebe ich mir? Wie verführe ich? Also welche Verführung, was ist für mich Verführung? Finde ich das sexy, wie mein Partner oder meine Partnerin mich verführt? Oder sieht er mich den ganzen Tag überhaupt nicht an und am Abend will er Sex? Forget it. Da gibt es Widerstände, die wir Frauen haben. Und dann gibt es auch keinen Sex, weil der weniger Sex möchte, hält die Macht in der Beziehung. Der bestimmt, der sagt an. Und oftmals ist es so ein bisschen kein Sex aus Rache, ne?
Gut, Libidoverlust ist kein medizinisches Thema.
Libidoverlust ist kein medizinisches Thema. Das würde ich so nicht unterschreiben. Mhm. Also, das Spiel natürlich ist es, wie wir immer so schön sagen, multifaktorell. Ganz viele Faktoren, die neben, also wenn Libidoverlust, was heißt denn das? Also Libidoverlust, generell keine Lust, keine Lust auf mich selber, keine Lust auf andere, keine Lust auf meinen Partner, keine Lust auf was? Abklärung beim Arzt, immer, gerade wenn wir älter werden, bei Männern natürlich genauso wie bei Frauen, Andropause, Menopause, einfach mal checken lassen, Hormone anschauen lassen, wie schaut's aus? Oftmals habe ich ja auch keine Lust, weil ich vielleicht meine Vagina trocken ist und mir das wehtut. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass das so bleiben muss, sondern wir können ja auch durch bioidentische Hormone, gut jetzt kriege ich es nicht mehr über die Lippen, du weißt, was ich meine.
Genau, Hormonersatztherapie.
Genau. Ich wollte dieses tolle Wort von Substitution verwenden. Also ich bin immer dafür, dass man es abklärt. Ich habe ja auch viele Männer, die keine Lust haben und die kommen dann aber auch oft, die lassen das abklären und kommen dann und sagen, ja, ich habe irgendwie immer noch keine Lust und dann kommt im Gespräch raus, die haben einen wahnsinnigen Performance-Druck, sie glauben, sie müssen immer können, sie sind in ihrem Sympathikus, das ist alles anstrengend und dann gehen die in die Vermeidung. Weil das, was anstrengend ist, das will ich natürlich nicht haben. Und es ist mit der Lust ein bisschen so wie mit dem Fitnessstudio. Ne? Je mehr ich da hingehe, desto mehr Spaß macht es mir. Und immer wieder zu schauen, was würde mir denn Freude machen? Wie muss der Sex sein, dass ich Lust habe, ihn zu haben? Wenn sich das nicht schön anfühlt, Hadi, dann will ich das nicht. Ganz einfach. Dann gehe ich in die Sexvermeidungsstrategie. Dann erzähle ich was von der Schwiegermutter, die mich nervt. Dann gehe ich in Widerstandsverhalten, weil ich den Sex nicht will.
Die klassische Migräne-Ausrede.
Migräne, Männer bleiben gerne länger im Büro, weil da vielleicht auch die attraktivere Alternative sitzt und so weiter und so weiter.
Okay, der nächste Satz. Masturbation in einer Beziehung ist ein Zeichen dafür, dass etwas fehlt.
Nein, es ist ein Zeichen, dass alles okay ist. Masturbation ist unser Trainingslager für Paarsex. Ich bin nur so ein guter Liebhaber, weil ich meinen Körper gut kenne, weil ich weiß, wo es mir Spaß macht, wo ich berührt werden will. Wenn ich mein Instrument gut spielen kann, dann spiele ich auch besser im Orchester. Also, mein Aufruf an alle, bitte masturbiert und zwar nicht zwingend nur in 3 Sekunden mit dem Vibrator. Ja, sondern geht in ein Selbstliebe-Festival, berührt euch langsam, lasst euch Zeit, bewegt euren Körper dabei, gebt eurer Lust eine Stimme, öffnet euren Kiefer, seid fluide und erlebt Lust im ganzen Körper. Und wenn man das übt, diese 3 Geheimnisse des Körpers, da reden wir auch ganz viel in unserer Show drüber, dann ist es ganz toll, dass man es später dann auch beim Paarsex ausprobieren kann. Also es geht ja darum, wie kann ich Erregung maximal im Körper verteilen? Und das geht nur über Atem und Bewegung. Wir haben keine andere Chance. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du als Kerl erektile Herausforderungen steuern kannst.
Wieso hat Masturbation so ein schlechtes Image?
Ich glaube, das ist auch so eine alte Geschichte. Und es gibt ja diese biblische Geschichte von Onan. Daher kommt ja auch dieses Wort Onanie. Und Gott wollte, ich erinnere mich nicht genau, aber alle, die es interessiert, können das einmal nachlesen. Und schon in der Bibel, ein sehr sexpositives Buch, da stehen schon ganz viele interessante Sachen zur Onanie. Und er hat dann auf den Boden ejakuliert und Gott kam. Also eine ganz wilde Geschichte über Onan. Mhm. Es gibt bestimmt einige Hörer, die das ganz genau wissen und vielleicht jetzt was dazu schreiben können. Aber das kann man nachlesen. Und daher kommt es. Es ist wirklich, in den meisten Religionen ist Masturbation auch nicht willkommen, weil man eben den Samen nicht verschwenden soll. Ich glaube, das ist die Geschichte von Onan. Sondern eben sie zur Fortpflanzung dient. Alt überlieferter Quatsch, meiner Meinung nach.
Okay, letzter Satz. Ab einem gewissen Alter spielt Sex eh keine Rolle mehr.
Mein ältester Klient war 93. Der kam in Frack und Hut und wollte noch mal wissen, wie er trotz Prostatakrebs Intimität leben kann mit seiner Partnerin. Mhm. Also das ist ein echtes Herzensthema von mir. Wir bleiben von Geburt bis zum Tod sexuelle Wesen. Es ist eine unfassbare Ressource, die wir haben. Es ist ein Feuer in uns. Und wenn wir das nicht nutzen, dann, oder sagen wir andersrum, wenn wir diese Ressource nutzen, dann führen wir ein glückliches, Oxytocin-getränktes, endorphiniges Leben. Wir können uns ganz viele Longevity-Sachen sparen, weil wir einfach so genährt sind von einer positiven Intimität. Mhm. Es gibt auch Studien dazu, wenn man, ich glaube, dreimal die Woche mit seinem intimen Partner, also mit dem man auch eine Bindung hat, Sexualität lebt, dann sieht man bis zu 8 Jahre jünger aus. Hm. Und es gibt eine Kohortenstudie aus den USA, die da sagt, dass, ich weiß immer nie, wie die, also diese Studien sind immer so, aber 165-prozentiges niedrigeres Mortalitätsrisiko, gerade bei Depressionen, wenn Frauen eine erfüllte Sexualität leben. Also Sex ist wirklich ein Gesundheitsbooster, eine schön gelebte Intimität. Wir kennen es doch alle, wir sehen besser aus, wir fühlen uns besser, unsere Hormone sind in Schwung, wir fühlen uns genährt. Es ist wirklich mein Plädoyer an alle, zu überprüfen, wie kann ich mein Sexualleben boosten. Was investiere ich, um ein schöneres Sexleben haben zu können? Was mache ich dafür? Wie viel Zeit gebe ich Sexualität? Mhm. So Paare kommen zu mir und sagen, ja, wir haben, frage ich, okay, wie viel Zeit habt ihr so für Intimität am Tag? Ja, so 10, 15 Minuten, sage ich, okay, kommt wieder, wenn ihr es geändert habt. Mhm. Es klappt so nicht. Wir brauchen Zeit zum Fühlen. Weil darum geht's.
Also der Einfluss auf die Langlebigkeit ist belegt, ist aber auch ein weiteres Indiz dafür, dass wenn man einen guten Intimpartner gefunden hat, man eh in einer guten Beziehung ist.
Genau.
Und das einem letztendlich auch weiterhilft und glücklicher macht. Aber du hast angesprochen, es werden verschiedene Hormone ja ausgeschüttet. Kannst du ein bisschen tiefer drauf eingehen? Also was genau passiert im Körper?
Ich bin ja keine Endokrinologin, deswegen würde ich mir den Schuh ungern anziehen. Da kann ich nur ins Fettnäpfchen treten. Aber klar belegt ist, dass wir eine Endorphinausschüttung haben, dass wir unser Glückshormon, dass wir uns einfach happy fühlen, beseelt, beschwingt, Oxytocin, unser Kuschelhormon, unser Bindungshormon. Das allerdings kann man auch schon in kleinen Dosen bekommen, wenn man zum Beispiel 6 oder 9 Sekunden mit seinem Partner küsst. Mhm. Auch da schon haben wir Oxytocin-Ausschüttung und fühlen uns dann geborgener, wohler. Herz-Kreislauf natürlich auch. Aber Hadi, du kannst das bestimmt noch viel besser erklären, was. aber weißt du, ich finde es so, es ist einfach wichtiger, dass man selber mal in sich reinspürt. Mhm. Ne? Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich nach einem erfüllten sexuellen Erlebnis? Wie geht's mir dann? Wie fühle ich mich überhaupt mit meinem Partner? Und die meisten werden sagen, ja, stimmt, ich reg mich viel weniger auf über den. Also ein Paar. Wenn er, also blödes Beispiel, Müll, er bringt nie den Müll runter, sie regt sich tierisch auf, jeden Tag. Und dann haben die ein wunderbares, intimes Erlebnis miteinander. Und ich garantiere dir, sie wird sich erstmal nicht so aufregen.
Ja, und ich garantiere dir, er wird den Müll runterbringen.
Und er wird den Müll runterbringen.
Ja, es macht alles besser. Genau. Es macht alles besser.
Ja, und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich will dazu vielleicht nochmal sagen, es geht oft, also die größte Frage, die Paare haben ja, wie kann ich wieder mehr Lust einladen in einer langen Beziehung? Das sind ja auch so die Paare, die zu mir kommen. Und ich frage gerne, hey, wie viel Lust hast du denn sonst in deinem Leben? Also wo bist du sinnlich mit dir? Wie kreierst du lustvolle Momente? Wann fühlst du tagsüber? Also wenn wir den ganzen Tag über nur am Funktionieren, Performen, wir streicheln nur glatte Oberflächen, dann kann es sein, dass es am Abend herausfordernder wird, umzuschalten. Und dann muss man immer erstmal gucken, wie kann ich überhaupt so eine Brücke bauen von Arbeit zu jetzt auf einmal bin ich sexuelle Person, wie soll das gehen? Ich war doch gerade die Kinder ins Bett gebracht, gerade noch irgendwie gekocht und jetzt soll ich auf einmal die Femme fatale sein. Hm. Das klappt nicht, das weiß ich. So geht's nicht. Aber man kann eben erstmal mit sich vielleicht in einen kleinen erotischen Austausch gehen. Mal schön duschen, sich berühren, langsam machen, was Gutes essen. Also es gibt so viele Genussmöglichkeiten und die muss man sich schnappen.
Ja, und wahrscheinlich auch bewusster erleben, weil wir sind ja, ganz genau, wir sind ja eher in einer sehr gehetzten Welt und vielen Einflüssen ausgesetzt und versuchen quasi durch den Tag zu kommen, um zu funktionieren, ob das der Job ist, die Familie, die Ansprüche hat, Alltagssachen wie den Müll rausbringen zum Beispiel. Das sind alles Tätigkeiten, die man quasi so in so einem Automatismus nahezu erledigt. Gleiches mit Essen. Für mich ist Essen sehr wichtig und von daher sich immer bewusst zu machen und vorher dreimal tief einzuatmen, bevor man den ersten Bissen nimmt, ist wirklich eine sehr schöne Sache.
Ja, weil ich denke, es gibt nur eine Lust im Leben und diese Lust hat viele Gesichter und wenn ich sie dann, wenn ich diese Gesichter den ganzen Tag über nicht zeige, dann kann ich am Abend auch das nicht erleben. Also die Einladung ist einfach, wenn ich mal eine schöne Blume sehe, mal stehen bleiben, mal angucken, sich Zeit nehmen, wahrnehmen, achtsam sein. Das hört sich ja immer so, ja, jetzt sollen wir alle achtsam sein. Ja, zumindest ab und an bewusst Dinge wahrnehmen. Und dann auch, wenn ich im Kontakt bin mit meinem Partner, einfach mal langsam machen. Genau. Also viel, viel langsamer berühren, sorgt für totale Entspannung. Und wir brauchen Entspannung, um zu fühlen. Anspannung brauchen wir natürlich auch für genitale Erregung, aber erstmal fühlen. Aber wie fühlt sich denn überhaupt das an, gerade bei mir? Mag ich das? Geh mit deiner Wahrnehmung dahin, wo dein Partner dich oder du dich selber berührst. Und dann, okay, so fühlt sich das an. Und viele Männer und auch Frauen sind nicht in ihrer Wahrnehmung, was ihr Genital betrifft. Das ist außen. Also Männer sagen, ja, ich brauche nach der Geburt, ich brauche mehr Reibung. Also ganz ehrlich, die fühlen sich nicht mehr. Also wenn du in deiner Wahrnehmung in dir bist, mit dir bist, genauso bei Frauen, dann fühlst du dich von innen und nicht von außen. Und das ist immer wieder die Einladung, fühl mal, was du wirklich fühlst und nehmt euch Zeit. Hm. Das ist macht alles mal in Zeitlupentempo.
Ja, du hast recht.
Es ist viele Übungen in meinem Buch.
Ja, es ist die Intimität. Ja, das ist ja keine Transaktion als solches. Und
genau.
Und das ist das, was was wir, glaube ich, deutlicher wahrnehmen müssen.
Ja, weil ich mich ja dann auch verbunden fühle mit meinem Partner, was ich auch zu Anfang sagte. Und ich glaube, es ist auch so, dass dieses Zielorientierte ist der Killer. Also ich sage immer, das Ziel ist im Weg. Wenn wir das Ziel mal wegnehmen würden, sprich das große O, dann würden wir anfangen, ganz anders Liebe zu machen. Weil dann gäbe es ja kein Ziel. Also das heißt, wir könnten nur im Hier und Jetzt sein und fühlen und schauen, was schön ist. Und dann kommt es vielleicht als Zusatz. Aber wir sind so performance-driven. Und das zeigt sich ja auch im Masturbationsverhalten gerade von Frauen und Männern. Es wird viel zu Porno masturbiert. Das geht ganz schnell. Es ist nur eine Erleichterung. Und es ist auch okay ab und an. Aber manchmal ist es eben auch schön, da langsam zu machen. Mal zu fühlen. Den ganzen Körper zu berühren. Mhm. Mit Öl. Super.
Ja, es ist, wir haben es mehrfach schon angesprochen, es ist gerade bei Paaren, die länger zusammen sind, die vielleicht auch kleine Kinder haben, ist es schon eine sehr stressige Zeit. Und da die Ruhe zu finden füreinander, ist eine große Herausforderung. Welche Tipps hast du dafür? Weil, also das eine habe ich schon vernommen, quasi ein Date Night oder ein Sex-Date auszumachen, also ruhig auch geplant. Das ist ein guter Tipp. Hast du noch weitere Tipps?
Ja, natürlich. Also ich denke, dass eben es nicht um das Ganze, was ich vorhin auch sagte, nicht um das ganze Programm geht, sondern dass man auch kleine erotische Sparks setzen kann, wo man, und wenn es nur ist, dass du hast kleine Kinder, aber es ist Zeit für einen intensiven Kuss oder für einen Blick in die Augen oder einfach dem anderen zu signalisieren, hey, ich weiß,
oder es nicht nur zu signalisieren, sondern auch zu kommunizieren. Hey, ich weiß, wir haben gerade echt Stress, aber ich will nur, dass du weißt, ich finde dich immer noch wahnsinnig sexy. Und ich hätte total Lust auf dich, aber mein Körper ist zu müde gerade. Ja, also dass man dem anderen schon noch signalisiert, ich sehe dich und nicht in Scham erstickt. Und es gibt nichts Anstrengenderes für Paare als so eine wabernde Sexlosigkeit, die nicht angesprochen ist. Also es ist besser, das klar zu kommunizieren, sagen, du, momentan ist unsere Situation so und so. Wir haben eine stressige Zeit. Die Kinder sind krank. Ich bin krank. Aber ich will nur, dass du weißt, ich sehe dich und ich finde dich erotisch und ich würde dich gerne nur küssen. Also diese Mikrosexualität, diese kleinen Sexualitäten, die helfen super über diesen, vielleicht mal, was total okay und normal ist, über diese sexlose Zeit und sich auch immer wieder zu hinterfragen, ist denn die Uhrzeit die richtige, die wir wählen? Also viele Menschen glauben, also abends, wenn alle todmüde sind, da soll jetzt Sex stattfinden. Oder du hast eine Lerche und eine Eule. Das klappt natürlich auch schlecht. Also wie kann man immer wieder gemeinsame Schnittmengen finden, um erotische Räume zu installieren, die nicht Penetration sein müssen? Nochmal, das ist das Wichtigste. Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie man erotisch miteinander sein kann. Was übrigens homosexuelle Paare viel besser leben als heterosexuelle Paare. Wenn du Männer fragst, warum hast du Sex? Bekomme ich, also was ist deine Motivation für Sex? Übrigens eine tolle Frage für alle, die jetzt zuhören. Was ist deine Motivation für Sex? Kommt bei Männern relativ oft, ja, ich will ja kommen. Oder ich komme gerne, es macht mir Spaß. Das antworten Frauen oft nicht, weil die ja nicht immer kommen. Und da gibt es dann andere Motivationen. Ich möchte vielleicht ein schönes Paar Schuhe oder so, weil dann ist er glücklich und kauft mir ein paar Schuhe. Nein, das war jetzt ein Witz. Aber für Frauen ist es eben auch oft Verbundenheit oder Nähe oder und auch oft ein Stück weit Sicherheit. Ne, findet mich sexy. Und dann wissen wir Frauen oder viele Frauen wissen, naja, ich komme jetzt eh nicht, weil es ja alles viel zu schnell geht. Wir brauchen als Frau ungefähr 40 bis 45 Minuten, bis wir so weit sind, dass unsere Vagina aufnehmen kann. Das muss man mal sich überlegen. Also wir brauchen nicht jede Frau gleich, aber das kann man ja auch erfragen. Aber wir sind viel zu schnell und dann wundert man sich, wenn das gar keine Freude macht. Also einfach mehr Zeit nehmen.
Jetzt ist es ja so, dass Technologie unser Leben verändert. Und welche Trends siehst du denn? Also wie haben Chatbots, KI, Sextech Einfluss auf unser Leben?
Also ich habe mal eine Arbeit geschrieben über diese Brillen, weißt du?
Diese Virtual Reality Brillen.
Genau. Ich habe Sexualität in der Virtual Reality. Und es gäbe tolle Möglichkeiten, das positiv zu sehen und dass man sagt, okay, wie könnte ein Programm aussehen mit der VR-Brille, damit Männer auch lernen und auch Frauen lernen können, sich anders zu bewegen, mehr zu atmen. Also man kann da ganz viele positive Sachen auch sehen und nicht nur negativ. Für mich ist es negativ, wenn es nur noch zielorientiert ist. Aber man könnte ganz viele Lerninhalte transportieren natürlich auch. Und das ist immer das Learning. Und deswegen würde ich Technik, ich liebe Gadgets, deswegen kann ich Technik nicht verteufeln. Wenngleich ich kein großer Freund bin, wenn Frauen ausschließlich mit Vibratoren masturbieren. Einfach weil der Penis nicht vibriert und wir uns das aber gerne aneignen. Und dann oft nur an einer kleinen Stelle kommt der Vibrator hin und da können wir kommen. Also die Einladung ist, das Feld zu erweitern und eben auch mal die Hand zu nehmen, um wieder zu fühlen und mehr in die Sinnlichkeit zu kommen. Aber ich bin ich finde es spannend und was man sich da alles einfallen lassen könnte. Ja, da fallen mir natürlich viele Sachen ein. Und man könnte es auch, gerade was Fernbeziehungen anbelangt. Ja, wir haben natürlich viel mehr Fernbeziehungen. Und ich kann mir vorstellen, da wird es andere Möglichkeiten geben. Aber in meiner Praxis oder in meinem Wirkungsfeld bin ich jetzt relativ wenig mit Technologien in Berührung. Aber spannendes Thema.
Ich stelle jetzt so eine Frage, die ich mir eigentlich selber beantworten kann, aber fängt Sexualität oder Intimität im Kopf an?
Das könnte man jetzt ganz schnell mit Ja beantworten. Würde ich aber so nicht unterschreiben. Mhm. Nicht zwingend. Also, was ist zuerst, der Kopf oder der Körper? Also, wenn ich stelle mir vor, ich sitze jetzt mit meinem Partner auf dem Sofa und oder mit jemandem und dann fängt er an, mich zu berühren. Und eigentlich bin ich gar nicht im Kopf, aber die Berührung fühlt sich wahnsinnig schön an. Dann würde ich schon sagen, der Körper führt. Mhm. Wenn ich mich aber jetzt in Stimmung bringen möchte und selber, und dann kann es, klar, fängt Lust auch im Kopf an, aber den Körper darf man nicht unterschätzen. Und er hat auch tolle Möglichkeiten, wie er uns in Stimmung bringen kann. Also zum Beispiel, du liegst da, du hast eigentlich keine Lust und du fängst an, dich sinnlich mal auf dem Bett zu regeln. Nur zu regeln, nur zu atmen, nur mal so ein bisschen den Körper fühlen. Dann führt der Körper. Und dann geht es natürlich schon in den Kopf. Wir sind ja ein System. Wir können, ich glaube, man kann es nicht so trennen.
Ja, das ist super spannend. Ich möchte zum Schluss fragen, welche drei Tipps hast du für unsere Hörer?
Also der erste Tipp ist wirklich, macht langsam. Lasst euch ganz viel Zeit. Kommt weg vom Sex haben zum Sex spielen. Also schafft kreativere Sexualität und lernt Nein zu sagen. Weil da, wo ein Nein ist, kann ein Ja entstehen. Also Grenzen setzen, klare Kommunikation. Und danach gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Aber die kann man ja in meinem Buch lesen, Hadi.
Sehr gut. Würdest du empfehlen, einfach sich Zeit zu nehmen und das wirklich strukturiert mit seinem Partner oder Partnerin über die Sexualität zu sprechen, was einem gut tut, was man mag oder was Frau nicht mag, um einfach kommunikativ schon mal den Boden zu bereiten?
Du, es gibt, ich habe eine Übung beschrieben, die ich auch super finde, da malt man quasi den Körper des anderen auf und seinen eigenen Körper und dann malt man ein, wo man selber gerne berührt wird und schaut beim anderen, was der so über einen sagt. Und das ist sehr spannend. Also absolut, es geht darum, transparent zu sein, miteinander zu sprechen, den anderen teilhaben zu lassen. Weißt du, manchmal werden Frauen über Jahre berührt, es ist schmerzhaft und die sagen nichts, sie leiden im Stillen und das ist erschütternd, weil sie dem Mann nicht zu nahe treten wollen. Dann fühlt er sich ja schlecht, dann fühlt er sich nicht wie ein guter Liebhaber. Und wir stecken bei der jungen Generation, glaube ich, ist es wirklich schon in Veränderung, aber wir stecken noch in so einer immer noch eigenartigen patriarchalen Falle, wo wir dem Mann dienen, wenngleich es auch die Mutti-Falle gibt, wo Männer nur noch das machen, was ihre Frau sagt. Der hat schon keine Eier mehr, der traut sich gar nichts mehr, weil sie alles bestimmt und er hat Angst, im Bett nicht gut zu sein. Mhm. Und er geht dann in die Vermeidung und der steckt total in der Mutti-Falle. Also das gibt's natürlich auch. Also es ist ein, wie du siehst, spannendes Feld und es braucht dann immer, ich bin immer so, deswegen habe ich gesagt, ich bin sehr neugierig und fühle mich manchmal so als Detektiv hinter Lust, um zu schauen, wo steckt sie denn? Weil die meisten Menschen sind lustvoll. Mhm. Es geht nur darum, welche Plattform bietet man ihr der Lust, damit sie sich wieder zeigt.
Jana, ich danke dir für den spannenden Austausch und für das, was du tust. Ich glaube, viele Menschen leiden unter fehlender Sexualität oder Intimität, wollen sich selber nicht zugeben. Männer leiden häufig im Stillen, weil das einhergeht mit dem Gedanken der Verlust der Maskulinität, was auch immer das heißt. Ich glaube, das ist ein Thema für einen separaten Podcast. Und da hilfst du Menschen, einen Weg zu finden, wieder mehr Lust zu finden, darüber zu sprechen und am Ende mit dem Ziel, ein schöneres Leben zu haben. Also vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Und übrigens nicht nur ich, sondern es gibt überall tolle Therapeuten, Sexologen, die Menschen unterstützen. Und ich kann jedem nur empfehlen, probiert's mal aus. Vielen herzlichen Dank, Hadi, für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Die Fakten der Folge.
Wir haben von Jana gelernt, dass sexuelle Lust und Intimität unser hormonelles Gleichgewicht, unser Nervensystem und unsere emotionale Stabilität beeinflussen. Oxytocin, Endorphine, Dopamin, sie wirken wie ein körpereigener Glückscocktail. Wer erfüllte Sexualität lebt, lebt oft entspannter, verbundener und laut Studien sogar länger. Jana meint, Lust ist trainierbar, aber nur, wenn wir offen über sie sprechen. Viele Paare leiden unter Sprachlosigkeit beim Thema Sex. Dabei ist Kommunikation der Schlüssel zu erfüllter Sexualität. Wo klare Grenzen und echte Wünsche geäußert werden dürfen, entsteht Nähe. Und ganz wichtig, es gibt nicht die eine Sexualität, sondern viele. Sex ist nicht gleich Penetration. Intime Blicke, Küsse, ein sinnliches Gespräch oder eine achtsame Massage. All das gehört zur Sexualität dazu. Libidoverlust, Orgasmusschwierigkeiten und Co. sind oft medizinisch erklärbar und behandelbar. Vergesst das nicht. Trockene Schleimhäute, hormonelle Schwankungen, Stress oder Medikamente, all das beeinflusst die Sexualität. Viele Menschen, vor allem Frauen, leiden still. Dabei gibt es medizinische und therapeutische Wege, wieder in Kontakt mit dem eigenen Körper und der eigenen Lust zu kommen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mein Random Reminder. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Seufzen beruhigt und baut Druck ab. Wusstest du, dass ein bewusstes Seufzen deinen Körper in Sekunden beruhigen kann? Nicht das genervte Augenrollenseufzen, sondern 1 bis 3 tiefe, übertriebene Atemzüge. Langsam einatmen, kurz halten, dann mit einem langen, hörbaren Ausatmen loslassen. Das aktiviert den Vagusnerv, löst innere Spannungen und holt dich raus aus dem sympathischen Dauerfeuer, also dem Fight-or-Flight-Modus. Seufzen ist wie eine Mini-Meditation, die du überall einbauen kannst. Vor dem Laptop, beim Warten oder kurz vorm Explodieren. Mein Tipp: Mach's ganz bewusst, ohne dich unwohl zu fühlen. Dein Nervensystem wird es dir danken. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Seufzen hilft beim Durchatmen und Loslassen. Bis bald, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.